Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Salman Rushdie ist auf dem Weg der Besserung. Auch wenn er noch auf der Intensivstation liegt, macht er schon wieder Scherze, sagte ein Freund, der ihn im Krankenhaus besucht hat. Dass Rushdie bei der Veranstaltung am Freitag nicht genug geschützt wurde, glaubt auch die Co-Vorsitzende des PEN Berlin, die Schriftstellerin Eva Menasse, nicht.
Er wurde sehr, sehr gut geschützt, jahrelang vom britischen Geheimdienst. Aber irgendwann hatte er auch selber einfach die Schnauze voll. Und er hat mal diesen schönen Satz gesagt, der einzige Weg, dem Terrorismus zu widerstehen, ist, sich nicht terrorisieren zu lassen. Das heißt, er wollte aus dieser geschützt werden, aus dieser weggesperrt werden Situation unbedingt raus und hat sich dazu entschlossen, Schritt für Schritt sein normales Leben zurückzugewinnen.
Eva Menasse im Deutschlandfunk Kultur. Wie kann so viel Hass entstehen, dass ein junger Mann, über den weiterhin nicht mehr bekannt ist, als dass er sich für unschuldig hält, einen weltberühmten Schriftsteller töten will? Friedrich Wilhelm Graf ist Professor für systematische Theologie und Ethik. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Frau Wittke.
Die Frage an den Ethiker: Wie entsteht Hass?
Also Hass ist ein sehr komplexes Phänomen, aber zunächst muss man feststellen, dass Hass ein Teil der menschlichen Identität ist. Wir kennen keine Gesellschaft, in der es nicht Hassgewalt gegeben hat. Wir kennen auch keine menschliche Biografie, in der nicht mehr der Satz auftaucht, ich hasse das oder ich hasse dich. Insofern, Hass ist ein fundamentales Phänomen.
Und glauben Sie, dass die Selbstkontrolle, wenn sie dann irgendwann aufgegeben wird, in die Gewalt führt, zwangsläufig oder unter Umständen?
Naja, es wird schon um 1800, also vor gut 200 Jahren, wird in Europa schon intensiv eine Auseinandersetzung zum Thema Hass geführt. Und da gibt es viele kluge Philosophen, etwa der Nachfolger Kants auf dem Lehrstuhl, der sagt, so wichtig für den Menschen die Liebe ist, so wichtig ist auch für ihn der Hass. Und dass Hass dann ausagiert werden kann, dass der in Gewalt sich äußern kann, in Vernichtungsfantasien des anderen, das ist evident.
Jetzt ist seit dem Attentat am Freitagnachmittag in den USA ganz schnell davon die Rede gewesen, das kann nur mit der Fatwa zusammenhängen und damit mit dem Iran, obwohl wir über den Täter eigentlich überhaupt nichts wissen. Wie sehen Sie das?
Also, das ist ja sehr unseriös, jetzt schon darüber Spekulationen anzustellen, was die Motive dieses Täters gewesen sein mögen. Man kann nicht ausschließen, dass es mit der Fatwa zusammenhängt, aber es gibt dafür bisher keine Evidenz. Insofern ist es einfach geboten, auch moralisch geboten, zu sagen, bevor wir nicht mehr wissen, können wir dazu keine Aussagen machen.
Sie sagen, alle Religionen haben Gewaltpotenziale und Sie kritisieren, was Sie Werterhetorik nennen, den staatlichen Kampf gegen Gewalt und Terrorismus, der, so wie ich es verstanden habe, rhetorisch, aber auch praktisch eine ausschließende Wirkung hat. Was genau meinen Sie damit?
Naja, es ist mal eher so, dass es in allen heiligen Texten der monotheistischen Religionen viel Hassrhetorik gibt. Wir haben uns angewöhnt zu sagen, naja, das ist ein muslimisches Phänomen, weil wir in der Tat auch nun in den letzten Jahren in Europa mit islamisch motivierter Gewalt konfrontiert gewesen sind. Aber wir haben natürlich auch entsprechende Stellen im Alten Testament oder der hebräischen Bibel und im Neuen Testament. Ja, also es gibt auch im Neuen Testament eine ganze Reihe von Vorstellungen, dass Gott hasst und dass man um Gottes Willen hassen muss. Also im Römerbrief des Apostel Paulus heißt es, die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Und im Lukasevangelium können Sie gar lesen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu sich selbst, dann kann er nicht mein Jünger sein. Also, wir reden nicht über ein isoliertes islamisches Phänomen, sondern wir reden darüber, dass es in den Heiligen Schriften aller drei großen monotheistischen Religionen Hassrhetorik gibt.
Aber was genau meint sie mit der Werterhetorik, die das eine inkludiert, das andere exkludiert?
Naja, wir haben ja sozusagen im politischen Diskurs der Bundesrepublik immer die Vorstellung, dass wir die Werte der Demokratie verteidigen. Aber was sind eigentlich Werte? Meine Vorstellung ist klar zu sagen, im Rechtsstaat gilt das Recht. Und insofern, wer gegen die Rechtsordnung verstößt, der hat dann auch die entsprechenden rechtlichen Sanktionen zu befürchten und in Kauf zu nehmen. Aber natürlich darf man ganz unterschiedlicher Meinung in moralischen Fragen sein, in ethischen Perspektiven sich anders orientieren, an anderen Theoretikern orientieren. Da ist Pluralismus legitim. Was wir verteidigen müssen, sind nicht Werte, sondern die Rechtsordnung.
Was heißt das dann quasi mit einem soziologischen Blick auf die Gesellschaft, wenn die einen ausgeschlossen werden?
Naja, jede Gesellschaft kennt Mechanismen von Exklusion und Inklusion. Was die große Kunst ist, mit Verschiedenheit umzugehen. Und zwar so, dass nicht von vornherein bestimmte Gruppen aus welchen Gründen auch immer diskriminiert werden.
Haben dann US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz aus Ihrer Sicht das Richtige getan, als sie nach dem Attentat auf Rushdie nicht vom Kampf gegen, sondern von Meinungsfreiheit und Mut sprachen?
Ja, ich finde, das ist sehr richtig gewesen, von Meinungsfreiheit und Mut zu sprechen.
Hätten Sie sich noch etwas mehr gewünscht?
Naja, ich hätte mir schon deutlich die Botschaft gewünscht, dass wir im Moment sehr ratlos sind, weil wir noch nicht genau wissen, aus welchen Gründen und Motiven heraus dieser Täter gehandelt hat.
Friedrich Wilhelm Graf, emeritierter Professor für systematische Theologie und Ethik an der Uni München. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Danke sehr, wünsche Ihnen auch.